Bild-Zeitung unter den antideutschen Podcasts. Zitat unbekannt. Passend dazu, eingeladen mal wieder, den ehemaligen Bild-Nahost-Korrespondenten. Mittlerweile bist du ja nicht mehr bei der Bild, aber warst dann eine ganze Weile. Lieber Björn Stritzel, ich freue mich.
Ja. Hallo.
Hallo. Ich freue mich immer. Wenn du zu Gast bist, kann man sich auch denken, worum es geht. Natürlich, du bist neben Florian Marke so der verlässlichste Stammgast hier mittlerweile, wenn es um die MENA-Region geht. Also wir haben auch mal was gemacht zu Russland, Ukraine, zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Aber in der Regel unterhalte ich mich mit dir über das, was in Syrien beispielsweise passiert oder das, was momentan passiert im iranisch, also beziehungsweise im Krieg Israels und der USA gegen das iranische Regime, weil da ist es ja wieder aufgeflammt, ne? In den letzten Wochen, ich glaube seit 2 Wochen ungefähr, ist es wieder eine heiße Phase eingetreten, nachdem es eine Zeit lang so, ja, irgendwelche Deals gab, von denen man halten kann, was man will. Aber auf jeden Fall ist es wieder aufgeflammt und ich dachte mir, um mich und auch die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht so tief drin sind, ein Thema auf den aktuellen Stand zu bringen, lade ich dich mal wieder ein, lieber Björn. Ich glaube, du bist immer bestens informiert, auf jeden Fall. Kann man so sagen.
Danke für die Blumen, mal schauen.
Nicht so bescheiden. Ja, ich habe mir gedacht, wenn man das macht, weil das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, dann kann man sowieso gleich noch einen kleinen Überblick über die Gemengelage im Nahen Osten machen. Da kannst du ja auch einiges zu sagen. Und ich würde aber jetzt erstmal direkt dich fragen, warum ist das wieder losgegangen? Wie ist der aktuelle Stand? Ja, genau. Ich glaube, das sind erstmal 2 große Fragen.
Also du hast ja gesagt, genau seit, ich glaube, noch nicht ganz 2 Wochen, seitdem sich die Kampfhandlungen wieder mehr intensiviert haben, die Amerikaner wieder vermehrt Luftangriffe geflogen sind als Reaktion auf iranische Raketen, die abgefeuert wurden, zunächst auf die arabischen Nachbarstaaten. Also vor allem Bahrain und die Emirate haben da aus Saudi-Arabien wieder Drohnen und auch ballistische Kurzstreckenraketen abbekommen, wie schon auch zu Beginn des Krieges. Und was, glaube ich, auch dazu beigetragen hat, zu dieser vermehrten Aktivität, ist, dass es keine Einigung erzielt wurde darüber, wie der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz in Zukunft geregelt werden soll. Das ist ja auch einer der Streitpunkte gewesen. Das Abkommen, was du angesprochen hast, dieses MOU, was nach außen hin verteidigt wurde, vor allem vom Vizepräsidenten von J.D. Vance, das hatte, glaube ich, wenn man sich da die Kernpunkte, die da in verschiedenen Varianten am Anfang immer in Medien gelangten, durchgelesen hat, wenig Aussicht gehabt auf darauf, dass es tatsächlich umgesetzt wird in einen tatsächlichen Vertrag. Das war ja erstmal quasi eine Art Absichtserklärung. Ganz einfach deshalb, weil die Ziele beider Parteien so unterschiedlich waren. Also, dass man das für den Iran tatsächlich das ballistische Raketenprogramm beispielsweise ist für das Regime nicht verhandelbar. Aus deren Warte auch tatsächlich verständlicherweise, weil sie damit ihre aggressiv-expansionistische Politik umsetzen. Das ist das maßgebliche Instrument neben den sogenannten Proxy-Gruppen, die sie überall in der Region haben, sind eben diese ballistischen Raketen das Machtinstrument, was sie haben, um in der Region ihre Politik durchzusetzen. Und insofern war das etwas, was sie die Kontrolle dieses Programms oder die Aufgabe dieses ballistischen Raketenprogramms nichts, was sie, wo man erwarten könnte, dass sie dem zustimmen würden. Dieses Raketenprogramm, so haben es mir gut vertraute Personen berichtet, wurde dann nach dem vergangenen Jahr, als es schon den ersten Schlagabtausch damals gab, in diesem sogenannten 12-Tage-Krieg, wurde wieder massiv aufgerüstet, vor allem mit Hilfe Chinas. Weniger die ballistischen Langstreckenraketen, aber vor allem die Kurz- und Mittelstreckenraketen, mit denen jetzt die arabischen Nachbarn beschossen werden. Also vor allem die UAE haben ja enorme Schäden davon getragen, oder wurden nicht enorme Schäden, aber wurden enorm stark beschossen. Und da kommen viele der verwendeten Raketen kommen eben aus China. Und das ist einer der Gründe, warum es sozusagen zu keiner Einigung gekommen ist. Und es hat sich auch, wenn man quasi eine Phase hatte, in der darüber geredet wurde, dass es einen Waffenstillstand gab und so weiter, war das eigentlich nie der Fall, weil es gab selten Phasen, in denen da gar nicht geschossen hat. Das Regime hat entweder immer wieder mal irgendeinen Tanker gestoppt, der durchgefahren ist durch diese Straßenverlängerung, oder sie haben in regelmäßigen Abständen eben immer mal eine Drohne in eben eines dieser arabischen Nachbarländer aufsteigen lassen. Wobei, wie gesagt, die Emirate das Land sind, die da am stärksten von betroffen waren. Ich hatte mit dem Botschafter in Deutschland der UAE vor kurzem auch gesprochen, und der Eindruck, den ich da so hatte, ist, dass da eine sehr starke Verbitterung oder beziehungsweise auch Zorn und Wut darüber vorherrscht, wie der Iran, wie das Regime da sozusagen gegen die Emirate vorgegangen ist. Ich glaube, da hat man sich auch, die Emirate hatten ja relativ groß auch iranisches Vermögen im Land. Also und ich glaube, man, also da war, glaube ich, so ein bisschen das Kalkül, dass sie nicht betroffen werden in einer solchen Auseinandersetzung. Aber umso größer war dann, glaube ich, der Schock, als dann neben Israel die VAE dann eben das Land waren, was am meisten ab dem 28. Februar beschossen wurde. Und ich kann mir schwer vorstellen, dass das dazu führt, dass es da in kurzer Zeit irgendwie eine Verständigung geben wird. Also da sind auf zu viel kaputt gegangen in den VAE. Die haben ja selber dann auch selber auch Angriffe geflogen. Das ist wenig, was man sich natürlich vergleicht mit den Angriffen der USA oder mit Israels, aber es ist natürlich trotzdem halt das ein nicht nur symbolischen Wert, sondern das zeigt eben, wie ernst es dort ist. Also dass da tatsächlich Luftangriffe quasi gegenseitig geflogen werden, das deutet nicht darauf hin, dass es da in kürzester Zeit zu einer Einigung kommen würde. Dazu kommt auch noch, dass die UAE dann auch, auch noch versuchen, sie haben einen anderen Hafen, mit dem sie dann ihre Exporte weiterhin abwickeln. Also selbst wenn die Straße von Hormuz gesperrt wird, können sie ihre Exporte dann relativer Sicherheit außerhalb der direkten Reichweite der Eingreiftruppen der Revolutionsgarden weiterhin abwickeln. Und also auf genau dieses Szenario bereiten sich die VAE dort vor. Was gibt es noch zu sagen? Israel ist momentan in einer Situation, auch ein Regierungsmitglied da kürzlich gesagt, dass sie halt erstmal da quasi keine oder sozusagen nicht aktiv Kriegspartei momentan sind, insofern sie sich sozusagen an diesen neuen Militärschlägen der USA nicht beteiligen. So ein bisschen zu einer skurrilen Situation führt sozusagen, dass momentan alle Nachbarstaaten des Iran von dem Regime beschossen werden, amerikanische Stützpunkte beschossen werden, nur Israel eben nicht. Also das ist sozusagen ein wenig fast diese Umkehrung dieses Rings of Fire, den der Iran ursprünglich mal um Israel legen würde, der quasi selbst gelegt um den Iran selber momentan liegt. Wobei ich nicht glaube, dass das, also das hat natürlich auch von iranischer Seite aus auch noch andere Gründe, weil einfach diese ballistischen Kurzstreckenraketen natürlich in viel, viel größerer Zahl vorhanden sind als jene Waffen, mit denen man Israel effektiv angreifen kann aus dem Iran. Da hatten sie zu Kriegsbeginn relativ viele von abgefeuert, sind auch einige eingeschlagen. Und jetzt scheint es mir, dass sie sich momentan, da gibt es auch Berichte darüber, mit Hilfe Russlands und Chinas, die also da so ISR, die quasi bei der Zieldatenübermittlung helfen, hat der Iran auch Stützpunkte in arabischen Ländern angegriffen, in Jordanien zuletzt, wo US-Soldaten dann auch ums Leben gekommen sind, wo es, glaube ich, darum ging, die generelle Luftverteidigungsstrategie der Amerikaner zu testen, beziehungsweise zu schauen, wie viel da eigentlich noch übrig ist. Denn man darf nicht vergessen, dass das schon eine enorme Belastung ist für die USA. Die haben auch einige Systeme unter anderem aus Südkorea verlegt während des laufenden Konflikts, um sozusagen ihren Vorrat an Luftverteidigungssystemen aufzustocken. Es war einmal an FAT und an Patriots, haben auch einige Verluste dort einstecken müssen. Also unter anderem so ein TPY-2-System, das ist also ein wirklich hochentwickeltes Radarsystem, was, ich glaube, die USA haben davon nur 12 oder 13 Stück, jetzt nur noch 12 Stück, weil es im Iran gelungen ist, da eins davon zu zerstören. Das kostet ein paar hundert Millionen Dollar in der Herstellung. Und also das ist sozusagen zur Erfassung von ballistischen Raketen. Und insofern, da gab es schon auch wirklich, jetzt nicht kriegsentscheidend, aber schon sehr schmerzliche Verluste auch für die USA. Das, also man darf das, glaube ich, nicht unterschätzen, was da so sozusagen an den geringen oder verhältnismäßig geringen, ich glaube, es sind so 2 Dutzend Soldaten bisher gestorben, amerikanische Soldaten, einige hundert verletzt. Das scheint halt erstmal nicht viel, so schlimm das ist beim Tod jedes Einzelnen, aber was so an Materialverlusten, da ist schon einiges, auch an Tankern, einiges Verlust gegangen. Momentan werden wieder mehrere verlegt. Mehrere Tankflugzeuge in Nahen Osten. Also sie haben, glaube ich, seit vor 48 Stunden wieder damit begonnen, aus den Basen in Europa wieder mehrere in Nahen Osten zu verlegen, was darauf hindeutet, dass es noch eine weitere Intensivierung der Kampfhandlungen wieder geben wird. Aber es ist, glaube ich, nicht so einfach, das Regime zur Aufgabe zu bewegen oder dann einen Regimewechsel oder zumindest erstmal eine solche Entwaffnung herbeizuführen, rein aus der Luft, wie man sich das vielleicht noch im Februar irgendwie erhofft hatte.
Ja, das bringt mich nämlich auch zu der nächsten Frage, nämlich einmal zu den Zielen, die jetzt im Iran angegriffen wurden und einmal zu dem übergeordneten Ziel dieses Krieges. Also geht es überhaupt noch um Regime-Change? Geht es nur noch darum, die Straße von Hormuz frei zu halten von iranischer Einflussnahme? Ja, kann man da überhaupt eigentlich, ich glaube, da kann man nur spekulieren, ne? Bei Donald Trump weiß man nie so genau.
Also da das so öffentlich nie klar verkündet wurde, können wir nur spekulieren. Es gibt so einige Berichte, die darauf hindeuten, dass man schon gehofft hat, vor allem von israelischer Seite einen Regime-Change erzwingen zu können. Was dann aber aus verschiedensten Gründen ganz offensichtlich nicht funktioniert hat. Also in den ersten Kriegstagen, ich habe da auch mit ein paar Leuten gesprochen, so aus den Kreisen der iranisch-irakischen Kurden, die im iranisch-irakischen Grenzgebiet sich auf eine Militärintervention vorbereitet hatten und die ja sehr hoffnungsfroh waren, weil es natürlich für die ein Moment gewesen wäre, der wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommt, eine solche Chance. Und die Möglichkeit mutmaßlich, so legen es einige Berichte nahe, dann durch eine Intervention Erdogans, durch einen Anruf bei Trump dann sozusagen verhindert wurde. Wobei ich mir, wie gesagt, bei diesen Berichten immer nicht ganz sicher bin, inwiefern die tatsächlich zutreffen, also inwiefern da tatsächlich das Wort Erdogans da den Ausschlag gegeben hat oder ob man tatsächlich, also ob der ursprüngliche Plan der USA tatsächlich darin bestand, dass man, oder beziehungsweise der USA und Israels tatsächlich darin bestand, dass man geglaubt hat, dass die kurdischen Milizen, die da eben im West-Iran Stützpunkte haben, dass die es schaffen könnten, dann ein größeres Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen und das dann sozusagen in einer Art Dominoeffekt dazu führt, dass dann entweder Kräfte aus der Hauptstadt abgezogen werden müssen von den Revolutionsgarden oder dass sich dann da eben in so einer Art Safe Haven dann weitere Mitglieder der Opposition dann einem bewaffneten Kampf anschließen könnten. In jedem Fall hat es nicht geglückt, aus verschiedensten Gründen. Einer der Gründe dürfte aber auch sein, dass eben im West-Iran in diesen Provinzen dort, wo mehrheitlich Kurden leben, seit 2016 sind die nicht mehr dem Innenministerium, dem iranischen Innenministerium unterstellt, sondern eben direkt den Revolutionsgarden, die dort stationiert sind, also die dann nochmal mit besonderer Härte diese Regionen kontrollieren, weil sie eben schon einmal die Erfahrung gemacht hatten, das Regime, das dort einige Ortschaften, zumindest ist ja eine relativ gebirgige Gegend, ihnen entglitten sind, ihrer Kontrolle. Ab 2016 hatten da einige so eine Peschkämpfer der verschiedenen kurdischen Parteien im Iran da es geschafft, einige Ortschaften zumindest temporär zu befreien. Und dann eben haben die Revolutionsgarden da die komplette Kontrolle übernommen, sind da sehr brutal, gehen generell sehr, sehr brutal dort vor. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch einer der Faktoren, die dazu geführt haben, dass die kurdischen Parteien sich da entschlossen haben, nicht all-in zu gehen. Man hat es, wie gesagt, in den ersten Kriegstagen noch so Anfang März noch beobachten können, dass die Luftschläge, insbesondere der Israelis, dann auch auf Regime-Einrichtungen im West-Iran gezielt haben, also sprich so auf so Kasernen, auf bestimmte größere Checkpoints und so weiter, wo man vermuten konnte, okay, das ist sozusagen wie so eine Art Gefechtsfeldvorbereitung, um dann den kurdischen Milizionären dann Vorrücken zu ermöglichen. Aber das, als es dann sozusagen nach mindestens spätestens 2 Wochen dann klar war, okay, das sieht mir nicht so aus, als ob jetzt tatsächlich eine größere Mobilisierung stattfindet, dann muss irgendwas stattgefunden haben, wenn das der ursprüngliche Plan war. Entweder tatsächlich der Anruf Erdogans oder eben die Einsicht dann in Jerusalem und Washington, dass man gesagt hat, naja, es sieht gerade nicht so aus, als ob die tatsächlich die Firepower da am Boden hätten, um dem Regime in dieser Phase tatsächlich irgendwie Probleme bereiten zu können. Und dann wäre es eben in einem Blutbad geendet. Es gab dann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, so einen merkwürdigen Berichte noch darüber, dass man von israelischer Seite aus versucht hätte, den früheren iranischen Präsidenten Ahmadinejad dazu kultivieren, als jemanden, der dann sozusagen den Regimewechsel erzwingen sollte.
Ahmadinejad, von israelischer Seite aus. Nee, von sowas Absurdem habe ich nicht gehört, nee.
Also es war ein Bericht in der New York Times, der es groß aufgegriffen hat und dann auch noch in Hauptsatz. Also dazu muss man wissen, was tatsächlich sozusagen verbürgt ist, dass Ahmadinejad in den letzten Jahren sich vom Regimekern deutlich entfernt hat. Insofern, dass er da halt keinerlei Einfluss mehr hatte. Der wurde unter Hausarrest gestellt,
Aber war doch der Radikal, also einer der radikalsten, Israel hasse, also wirklich fanatisch. Also ich meine, hat im Endeffekt das nur ausgesprochen, wie sowieso jeder in der iranischen Führung denkt und möchte, aber er war ja der war ja dermaßen offen, auch in seinen Vernichtungsdrohungen und plump auch einfach. Also das würde mich jetzt wundern, tatsächlich, wenn die Israelis den so als.
Und er hat aber, wie gesagt, war im Regime oder gegenüber dem Regime zunehmend auf Distanz gegangen in den vergangenen Jahren, das tatsächlich, also auch durch öffentliche Äußerungen von ihm verbürgt, hat sich halt dann versucht, also weil er eben von Wahlen ausgeschlossen wurde, weil er eben nicht mehr mit dem Regimekern eng zusammengearbeitet hat, weil er nicht mehr die Vertrauten, die er damals hatte aus den IRGC, die waren dann ab ungefähr 2014, 2015 nicht mehr in Führungspositionen. Und so, dass es da sozusagen so eine gewisse Entfremdung, ein gewisser Entfremdungsprozess bei ihm stattgefunden hat. Also man konnte es tatsächlich so ein bisschen beobachten. Und er hat dann halt sich versucht, ich bin mir nicht sicher, ob es nur Image war, aber auf einem öffentlichen Twitter-Account, den er betrieben hat seit vielen Jahren, wo er dann auch, mit der westlichen Kulturindustrie halt irgendwie so geschmückt hat, hat sich irgendwie für Basketball interessiert und ich weiß nicht, also so ein bisschen seltsamen Wandel hingelegt.
Okay. Naja, ist ja oft so, bei irgendwelchen wahnsinnigen Diktatoren ist ja oft so, da eine große Begeisterung für westliche Popkultur. Hitler,
wobei dann
Kim Jong-un, also
dann man alle. Praktisch ist, ob inwiefern so jemand dann tatsächlich geeignet ist, da einen Regimesturz herbeizuführen, auch wenn er wohl immer noch bei einigen Bürgern da als ehemaliger Bürgermeister Teherans wohl noch ein Vertrauen genossen hat. Er hat sich dann so ein bisschen inszeniert als Kümmerer. Also hat sich dann so die Sorgen der und Nöte der Bürger angehört, die gegenüber dem Regime, also die ja in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckten und so weiter. Also es ist natürlich schwer einzuschätzen, wie groß sein Einfluss dann tatsächlich war. Jedenfalls in diesem Bericht, der dann unter anderem in der New York Times erschienen ist, wurde dann eben behauptet, dass der Mossad ihn halt eben als eine Möglichkeit eines Nachfolgers eines Post-Ayatollah-Regimes auserkoren hätte. Das wirft natürlich sehr viele Fragen auf, also weil sozusagen die, also was relativ glaubwürdig klang, dass er sich in Budapest in einem arrangierten Treffen sich mehrmals getroffen haben soll mit hochrangigen Mossad-Vertretern, wo dann darüber gesprochen worden sein soll. Und dann habe man eben zu Beginn des Krieges, als er dann mal wieder unter Hausarrest stand, die Bewacher, die da sozusagen waren, vor seinem Haus aus der Luft ausgeschaltet und ihm dann die Flucht ermöglichen wollen, um ihn dann in was für einen Plan dann auch immer da an die Macht bringen zu wollen. Aber wie gesagt, das klingt alles sehr, also Teile dieser Geschichte klingen für mich sehr, sehr unglaubwürdig, einfach deshalb, weil natürlich die Frage aufkommt, wer dann Interesse daran hat, das in der New York Times dann zu veröffentlichen oder auch in der Haaretz, wenn Ahmadinejad, der immer noch am Leben ist. Also man hat ihn zumindest jetzt als bei der Beerdigung Khamenei's war er öffentlich zu sehen. Da ist er öffentlich aufgetreten. Der ist dort noch. Insofern ist ein bisschen fraglich, warum dann solche Berichte dort erscheinen, wenn die tatsächlich aus israelischen Quellen stammen, weil spekulieren würde, dass er tatsächlich da, dass man tatsächlich mit ihm zusammengearbeitet wurde, vielleicht nicht als Nachfolger, aber vielleicht, dass man ihn als Quelle rekrutieren wollte, und dann, weil er einen Absprung gemacht hat, jetzt sozusagen dann vor dem Regime zu diskreditieren, dann scheint mir das auch ein bisschen unglaubwürdig insofern, weil das natürlich dann auch die weitere Rekrutierungsarbeit nicht eben erleichtert, wenn man weil andere potenzielle Kooperationspartner eines Nachrichtendienstes, eines Geheimdienstes, die dann in der Zeitung lesen, dass der ihr Vorgänger quasi ans Messer geliefert wurde, die ja natürlich dann nicht unbedingt kooperationswilliger werden, sowas. Insofern scheint mir das vielleicht eher etwas sein, wo wahrscheinlich so ein wenig was dran ist an einer solchen Geschichte, dass er eben vielleicht rekrutiert worden sein könnte als Quelle und Teile des Regimeapparates, die ihm vielleicht weniger wohlgesonnen sind, dann eben diese Story lanciert haben, zumindest was die New York Times angeht. Also da ist eine der Autoren des New York Times Stücks war auch eine oder ist eine, die dem Regime durchaus verbunden ist. Insofern ist es auch naheliegend, dass er vielleicht eher aus Regimekreisen aus Regimekreisen diskreditiert worden wurde. Was vielleicht noch nicht komplett verfangen ist, weil wie gesagt, zuletzt hat man ihn eben vor einigen Tagen da während der Beerdigung noch frei rumspringen sehen. Aber ja, muss man schauen, was sie will. Aber zumindest laut New York Times war das sozusagen Teil des großen israelischen Planes, da eine neue Regierung zu installieren. Also ja. Zwei Komponenten. Zum einen da die kurdischen Parteien und dann eben angeblich Ahmadinejad als einer der Nachfolger. Wobei ich, wie gesagt, beim zweiten da sehr, sehr skeptisch bin.
Okay, aber gut, man kann ja trotzdem sagen, dass die Idee des Regime-Change ist eigentlich passé. Ne? Also das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass das nicht passieren wird. Wahrscheinlich hatte man auch die Hoffnung, dass dann sich der Aufstand, der Ende Dezember letzten Jahres losbrach und seinen Höhepunkt zu Anfang Januar erreichte, dass das vielleicht nochmal losgehen könnte. Ne? Damals hat Trump ja sehr vollmundig via Twitter versprochen, macht euch keine Sorgen, Hilfe ist auf dem Weg. Das war ein bisschen sehr verfrüht. Die Hilfe kam dann allerdings eben erst 6 Wochen später und 36.000 Tote später, die halt auf grausamste Weise von diesem Regime ja wirklich hingeschlachtet wurden. Ja, aber das kann man ja leider oder muss man leider auch konstatieren, dass sich die Bevölkerung auch nicht sehr groß geregt hat. Ne? Zumindest habe ich nichts davon irgendwie wirklich öffentlich mitbekommen. Oder hast du da bessere...
Also
dass die Militärschläge bejubelt wurden, das hat man auch immer wieder gesehen in Twitter-Clips und so weiter, ja, aber dass es nochmal so einen breiten Volksaufstand gab, wie Anfang des Jahres, das ist ja nicht passiert.
Also dieser Aufruf von Trump, der erfolgte, glaube ich, durchaus in einer Phase, wo er auch wahrscheinlich, wenn wir jetzt spekulieren wollen, tatsächlich entsetzt war über eben diese Gewalt mit 40.000 Toten in kurzer Zeit. Dann das Problem ist natürlich, dass eine solche Ankündigung von Hilfe dann halt als etwas gesehen wird, was vielleicht morgen oder übermorgen erfolgt, wenn de facto eine solche Verlegung von Einheiten Wochen, eher Monate braucht. Also die haben ja dann zwei Trägergruppen da in die Region verlegt. Dazu kommt natürlich noch, da hängt ja noch viel mehr dran, ist ja ein unglaublicher logistischer Aufwand, was da einfach an Assets zusammengezogen verlegt werden muss. Und insofern war ja klar, dass das, wenn es ein Schlag ist, der dem Regime tatsächlich wehtut, dass es nichts ist, was über Nacht erfolgen kann. Was jetzt die Frage angeht, warum die Bevölkerung sich nicht weiter erhoben hat, naja, es ist, zum einen hatten die eben gerade die Erfahrung gemacht mit 40.000 Toten. Dazu sind noch relativ viele, die in Gefängnissen auf ihren Prozess bzw. ihre Hinrichtung warten. Und dann ist es eben natürlich so die Frage, die man vielleicht weniger an die generelle Bevölkerung stellen sollte, sondern eher an die Leute, oder da er konstatieren muss, dass die Leute, die im Sicherheitsapparat sind, nicht übergelaufen sind bis dato. Also zumindest also Leute, die tatsächlich die Gewehre in der Hand haben, die jetzt halt vielleicht nicht bei den Revolutionsgarden, sondern halt eben in Teilen der regulären Armee beziehungsweise in anderen Sicherheitsapparaten sind, wobei man da sagen muss, dass diese Unterscheidung, die da manchmal so gemacht wird, manchmal so liest, dass zwischen Revolutionsgarden und der Attache, also zwischen der regulären Armee, die ist, glaube ich, auch in den letzten Jahren deutlich ins, oder da sind die, die, die Diskrepanzen deutlich kleiner geworden. Da sind auch Leute installiert worden, die kaum weniger ideologisch befestigt sind. Insofern ist da, glaube ich, immer so ein bisschen die Hoffnung, naja, die Armee wird morgen den Revolutionsführer und das System stürzen. Das ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen Wunschdenken. Mhm. Andererseits ist es natürlich so, dass man es, also ich glaube, man sollte sich dann, glaube ich, auch mit den Bewertungen zurückhalten, ob das Regime so fest im Sattel sitzt, ob es nicht morgen zusammenbrechen könnte, das weiß niemand von uns. Wir können sehr schlecht reinschauen, wie stabil die Struktur dieses Regimes ist. Es sind ja doch relativ viele Leute weggebrochen. Mhm. Selbst wenn das eben sehr austauschbare Figuren waren oder beziehungsweise da relativ viel Ersatz bereitsteht, weiß man eben doch nicht, wie sehr das, sagen wir mal, vor allem auf die, nenne ich jetzt mal mittlere Offiziersschicht zum Beispiel, auswirkt, die ja auch die ökonomischen Auswirkungen zu spüren bekommen. Ob da nicht dann halt auch irgendwann so ein Punkt erreicht ist, wo die sagen, naja, weiß nicht, ob wir jetzt uns für die Leute, die das hier weiter vorantreiben, ob wir uns für denen dann irgendwie einen Helfer auf den Kopf knallen lassen wollen oder keine Ahnung. Also das ist wirklich alles Spekulation. Ich finde das halt immer so ein bisschen verfrüht zu sagen, naja, der Regime-Change ist jetzt abgesagt oder das Regime ist stabil im Sattel. Also die ehrliche Antwort ist einfach, man weiß es nicht. Also zu behaupten, dass man da irgendwie eine klare Vorhersage machen müsste, also mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn das Regime morgen zusammenstürzt. Kann aber auch, wenn es in einigen Monaten erst passiert, ist auch, weil einfach man, nicht wahr, also würde mich schon insofern überraschen, aber es ist nichts, was ich jetzt, was jetzt komplett ausschließen würde. Eben wie gesagt, weil man halt eben, wenn ich schwer abschätzen kann, wie die Stimmungslage in der mittleren Schicht dieses Sicherheitsapparates ist. Auf den im Endeffekt wahrscheinlich ankommen wird.
Naja, klar, dass das Regime zusammenbrechen könnte, aufgrund der latenten Schwächung des Regimes, dass aufgrund verschiedener Einflussfaktoren von innen wie von außen, das ist ja, das will ich gar nicht in Abrede stellen, nur die Intervention im Irak 2003 oder auch in Afghanistan 2003, der ganz klar, da wusste ja jeder, da geht es darum, das Taliban-Regime oder eben Saddam Hussein wegzukriegen und ein neues demokratisches Land aufzubauen. Das wissen wir jetzt einfach nicht. Also die Intention der Israelis ist, glaube ich, klarer, eben Regime-Change herbeizuführen als die der Amerikaner. Deswegen auch meine Frage, was die jetzt die aktuell angegriffenen Ziele im Iran sind. Also sind das weiterhin militärische Ziele, sind es aber auch was weiß ich, Rüstungsfabriken oder Elektrizitätswerke etc. Ja.
Das sind zum einen militärische Ziele, sind aber eben auch, also mit militärischen Zielen meine ich wirklich im engeren Sinn Militärstützpunkte, aber eben auch Infrastruktureinrichtungen, also Brücken und so weiter, wie zum Beispiel bei Bandar Abbas, das kann man halt relativ gut isolieren, wenn man das halt, also einer der wichtigsten Umschlagsplätze für die iranische Energiewirtschaft, 90% des iranischen Öls geht so schwarz gehandelt nach China. Und das ist ein Landstrich, den man halt relativ, also an der Küste gelegen, den man durch ein paar Luftschläge auf einige dieser Zufahrtsstraßen, weil das eben nicht so gut zugängliches Gelände ist, da kann man, wenn man ein paar Brücken zerstört, denen da, glaube ich, schon enorme Probleme bereiten. Also das sind so klassische Ziele, die da momentan angegriffen werden. Weniger klassische Enthauptungsschläge, wie wir es am Anfang gesehen haben, also da vor allem dann durch die Israelis, sondern eben genau, wie gesagt, derzeit eher auf Infrastruktur. Noch ganz kurz der Punkt, im Vergleich zu Irak, Afghanistan ist eben, dass es da zum einen eine klar ausgegebene Marschrichtung gab und zum anderen natürlich auch Troops on the ground. Das hat natürlich einen großen Unterschied. Wenn man halt eben keine Bodentruppen hat, dann ist es schwer, da nur aus der Luft eben so ein Regime zu stürzen. Und wer muss halt eben da die Funktion dann ausführen? Ne? Also wenn es dann halt eben niemand ist, der aus dem Sicherheitsapparat ist, der da überläuft oder eben irgendwelche anderen, entweder Balutschen da vor allem im Osten des Landes oder Kurden im Westen, Araber im Süden, dann wird das schwer. Ne? Aber ich glaube, dass sowohl, also in Israel ist es klar, dass man dieses Regime natürlich weghaben will. Inwieweit man das tatsächlich selbst bewerkstelligen kann, ist natürlich eine andere Frage. Also das ist so, also auch wenn die Israelis da, glaube ich, sehr viele Leute rekrutiert und haben in den letzten Jahren, ist es natürlich eben trotzdem, da ein paar Proteste sozusagen zu unterstützen oder vielleicht auch mal mit Waffen, also es wurden natürlich auch Waffen seit 12 Monaten ungefähr dahin gebracht in die Region. und auch mit anderen Mitteln das zu unterstützen. Aber das ist eben trotzdem etwas, was der letzte Impuls muss eben trotzdem von den Leuten vor Ort selber kommen. Ne? Also das, also zu glauben, wenn man halt irgendwie ein paar Kalaschnikows und ein paar Koffer voll Geld, dann kommt automatisch die Revolution, dann so einfach ist es dann eben doch nicht. Und auf der US-Seite ist es so, dass eben die Aussagen halt da bei Trump zu verschieden sind. Also ich kann mir durchaus vorstellen, bin mir sehr sicher, dass es viele in der US-Regierung gibt, die dieses Regime sehr, sehr gerne weg hätten. Die aber auch, da gibt es nun auch viele Medienberichte darüber, die wohl anders als die Israelis deutlich pessimistischer waren, was ein Regime-Change anging. Also ohne Bodentruppen sozusagen, die gegenüber diesem Plan, dass das eben vor allem die kurdischen Milizionäre sein sollten, das Regime dazu ins Wanken bringen sollten, die da demgegenüber deutlich pessimistischer eingestellt waren als die Israelis.
Wie ist denn generell die Lage im Iran, also innenpolitisch gerade und in der Bevölkerung? Wie ist die, gibt es da verlässliche Infos?
Also da bin ich tatsächlich nicht der Richtige, der das einschätzen kann. Also wenn man halt gesehen hat, wie das Regime sich diese Inszenierung der Trauerfeierlichkeiten um Khamenei, da wurde ja nochmal eine relative Einheit, wie es bei solchen Anlässen eben üblich ist, eine relative Einheit von den verschiedenen Fraktionen des Regimes, die sich da sozusagen zwischen Klerikern verschiedenster Fraktionen und Revolutionsgarden und dann eben auch den, in Anführungszeichen, normalen Politikern wurde eben, wie gesagt, eine große Einheit demonstriert. Ob das tatsächlich so der Fall ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Was die Zahlen angeht, die Unterstützerzahlen der Bevölkerung, also wir machen, glaube ich, so Schätzungen von 200.000, 300.000 Leuten, die da halt eben, aber ich meine, das ist in solchen totalitären Systemen, dass da, jetzt in der Meinung, es ist besser ein Ausdruck, totalitäres System, aber dass da Leute auch dann eben da erscheinen, dann ihre Trauer bekunden, das ist, glaube ich, für sich genommen wenig aussagekräftig. Also das ist so eine Massenveranstaltung, die hat man ja auch irgendwie in anderen Systemen gehabt und dann kurze Zeit später ist es zusammengebrochen. Also das, was nicht in Rumänien irgendwie als Ceausescu, der hat, glaube ich, auch noch vor großen Massen gesprochen, kurz bevor er hingerichtet wurde.
7. Oktober 1989, Ostberlin, 40 Jahre DDR.
Ja, solche Sachen. Also da würde ich, glaube ich, relativ wenig drauf geben. Deswegen, das ist halt kein verlässlicher Indikator. Umgekehrt habe ich auch wenig Hinweise darauf, wie sehr das, dass das Regime verhasst ist bei der Bevölkerung oder zumindest in großen Teilen der Bevölkerung. Das kann man, glaube ich, feststellen, wie groß dieser Teil innerhalb der Bevölkerung ist, wie sehr der Willens ist, dafür nochmal auf die Straße zu gehen und den Blutzoll zu entrichten, den sie im Januar da schon bezahlt haben. Das ist eben etwas, was schwerer einzuschätzen ist.
Ich glaube, was aber relativ gut einzuschätzen ist, ist die Lage der Proxys momentan. Das ist ja allgemein bekannt, ne, dass der Iran, also das iranische Regime, diverse Terrorgruppen, du hast den Ring of Fire erwähnt, ne, den Ring, der um Israel herum errichtet wurde, sozusagen von verschiedenen islamistischen Terrorgruppen, die zur sogenannten Achse des Widerstands gehören, also die vom iranischen Regime alimentierten Terrorgruppen, die zur Auslöschung Israels aufgebaut und trainiert wurden oder unterstützt wurden, wie die Hamas, oder unterstützt werden, wie die Hamas, die Hisbollah. Und vor allem die Houthis sind interessant, weil die Houthis haben eine relativ große Schlagkraft nach wie vor. Das sind auch diejenigen, die immer wieder Ärger machen, auch in der Straße von Hormuz, und de facto Teile des Jemens kontrollieren. Also Jemen ist ein Failed State, ne? Und große oder weite Teile des Jemens werden einfach beherrscht von einer islamistischen Terrormiliz, die ganz offen vom Iran halt unterstützt werden. Und es gab da auch da ein paar Militärschläge. Also die Israelis haben vor nicht so langer Zeit bedeutende Anführer der Houthis ausgelöscht. Aber sie sind nach wie vor noch aktiv, also, und sind auch bei weitem nicht so schwach wie Hamas und Hisbollah, ne?
Also mit der Hisbollah wäre ich noch ein bisschen, mit Abstrichen noch ein bisschen vorsichtiger, da weiß man auch noch nicht, wie sehr die tatsächlich geschwächt sind, auch durch die aktuellen Kämpfe, aber die sind natürlich, die Houthis, dadurch, dass sie geografisch deutlich weiter entfernt sind als alle anderen dieser Proxys, sind sie auch diejenigen, die da, glaube ich, die kriegen zwar auch immer mal Militärschläge, also vor allem Luftschläge ab, aber das ist etwas, was sie, glaube ich, das haben sie seit 2015 im Krieg gegen Saudi-Arabien und UAE bewiesen, relativ gut wegstecken können. Und sie haben damit begonnen jetzt, beziehungsweise diese Drohung, ob es tatsächlich dazu kommt, dass nicht Hormuz, sondern das sind halt diese zwei neuralgischen Punkte, die es da für die westliche oder für die Energiewirtschaft in die westliche Welt dann gibt. Sie kontrollieren dann da vor allem die Straße von Babelmandat und haben, glaube ich, gestern oder vorgestern es schon geschafft, dass er einige saudische Tanker umdrehen mussten. Es tatsächlich dazu kommt, dass sie da wieder den Schiffsverkehr komplett erstmal wieder lahmlegen, ist noch nicht ganz raus, aber das iranische Regime drängt darauf. Da sind auch einige iranische, sind immer noch einige iranische Revolutionsgardisten vor Ort im Jemen, die da halt auch einen erheblichen Einfluss haben als Militärberater. Auch die ein größerer Teil der Waffen, mit denen da auf die Kontrolle dieser Meerenge abgezielt wird, die kommt aus dem Iran. Und insofern ist das auch so ein weiteres Indiz dafür, dass diese Achse des Widerstands zwar stark geschwächt ist, aber eben durchaus noch in der Lage ist, die Weltwirtschaft stark zu beeinflussen in ihrem Sinne eben. Die Benzinpreise deutlich steigen in der westlichen Welt, was eben dann auch zu politischen Verwerfungen eben führen kann. Und dessen sind die sich eben wohl bewusst. Also diese Gruppen, die achten schon sehr darauf, was sie an Einfluss in der westlichen Welt nicht nur mit direkten Anschlägen und so weiter, sondern eben auch mit allen anderen Hebeln, die ihnen zur Verfügung stehen. Und da sind sie eben, wie gesagt, kreativ, sind durchaus auch gewillt, hohe Risiken einzugehen und lassen sich eben auch nicht so schnell abschrecken von der Möglichkeit eines weiteren Luftschlags. Das ist eben, das hat man eben vor allem bei der Hisbollah gesehen, die eben tatsächlich ja mehr noch als, also deutlich mehr noch als die Iraner in ihrer Mehrzahl selber, als die iranischen Streitkräfte, gleich welcher Couleur, an vorderster Front kämpfen. Die ja sozusagen, nachdem die erste Welle der Angriffe auf den Iran geflogen wurde, dann eben auch eingegriffen haben auch Raketen abgeschossen, trotz der klaren Aussicht darauf, dass sie eben dann, dass die israelischen Streitkräfte wieder in der Bodenoffensive größere Teile im Libanon einnehmen. Im Süden ist da wieder zu schweren Kämpfen. Also ich meine, die Hisbollah hat ja auch in den vergangenen 2 Jahren enorm viel einstecken müssen, ihre beiden wichtigsten Anführer verloren, Hashim Safieddine und Hassan Nasrallah, die auch für die gesamte Achse des Widerstands, für diese sogenannte Achse des Widerstands enorm wichtig waren. Und dennoch ist es nicht gelungen, denn es ist den israelischen Streitkräften nicht gelungen, auch nur die Angriffe auf israelisches Territorium zeitweise zu unterbinden. Also das heißt, es sind weiter israelische Soldaten getötet worden. Es wird weiter israelisches Territorium in Nordisrael, also jetzt ist gerade in der Ruhephase sozusagen, aber es wurde weiter israelisches Territorium beschossen. Das zeigt einfach, dass diese Organisation auch bei weitem noch nicht geschlagen ist oder dass sie halt noch bei weitem noch über eine Widerstandsfähigkeit verfügt und der israelischen Armee halt immer noch weiter Probleme bereitet. Auch jetzt noch mit, wenn man es gesehen hat in den vergangenen Wochen, also wie gesagt, bevor diese halbwegs fragile, wenn man es so nennen will, Waffenruhe eingetreten ist im Libanon, wo das iranische Regime darauf gedrungen hat, dass sozusagen dann auch die israelischen Kampfhandlungen eingestellt werden dort. Und die USA sich dann dafür stark gemacht haben, hat die libanesische Hisbollah in diesem Zeitraum kurz davor eben mit Drohnenangriffen, die so ein bisschen, also die sind noch nicht so mit FPV-Drohnen, die sind noch nicht so sophisticated, wie man das jetzt auf russischer oder ukrainischer Seite sieht. Aber das ist so ungefähr auf dem Niveau, würde ich sagen, wie 2023 in der Ukraine, als es so der erste massenhafte Einsatz von FPV-Drohnen gab. Also es gab früher schon so ganz vereinzelt, aber die haben schon sehr stark dazugelernt und die haben es geschafft, damit auch israelische Kampfpanzer auszuschalten, haben immer wieder israelische Soldaten damit getötet, also wo auch naheliegend ist, dass die halt auch wiederum trainiert wurden von Leuten, die damit mehr Erfahrung haben. Also mutmaßlich halt eben auch von russischen Militärs da Unterweisung erhalten haben. Mhm. Insofern ist diese Achse des Widerstands eben, wie gesagt, durchaus noch präsent, durchaus einer wirklich bedrohlichen Stärke eben auch noch präsent, eben vor allem für die Gemeinden in Nordisrael, auch wenn es jetzt, wie gesagt, jetzt gerade ruhig ist, jetzt versucht man ja, Aoun, also der libanesische Präsident war jetzt vor 2 oder 3 Tagen in Washington, hat sich da mit Trump getroffen. Und Trump hat dann auch so nochmal seine Bereitschaft signalisiert, sich mit jedem zu treffen, was dem Aoun da vermittelt. Er hat ihm, glaube ich, auch so gesagt, dass er würde sich auch mit der Hezbollah treffen, wenn Aoun das vermittelt. Und der hat halt nur gelacht, weil natürlich klar ist, naja, Hezbollah, da wird sich niemand mit Trump treffen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Vorstellung, die Trump so hat, dass er sich halt eben, wie er sich mit in seiner ersten Amtszeit mit Kim Jong-un getroffen hat, so, ne, mit einem erklärten Gegner und so, und man schüttelt sich dann die Hand. Und das wollte er, glaube ich, auch, oder hat er auf spekuliert, dass das halt eben auch mit dem Iran, dass es da auch möglich wäre, dass er sich mit Khamenei da hinstellt und dass sich dann die Hände schütteln und dann wird das schon alles irgendwie gut, ne? Aber das ist eben, also der Charakter dieses Regimes ist halt was anderes. Also Khamenei würde sich niemals hinstellen und Trump die Hand schütteln und kein hochrangiger Hezbollah-Vertreter würde das machen. Das widerspricht ihnen halt vollkommen und das ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Fehleinschätzung. Insofern auch diese Entwaffnung der Hezbollah, über die da immer wieder gesprochen wird, wenn sich dann halt aus Europa, wenn es dann da wieder irgendwelche wildesten Pläne gibt, also in Brüssel vor allem, wo man dann irgendwie glaubt, dass man von da aus dann irgendwelche, ja, mit Friedenstruppen und ich weiß nicht, was halt da werden immer absurdeste Pläne geschmiedet, wie man dann da den Libanon befrieden könne. Aus Frankreich kommen da auch mal die beklopptesten Vorschläge. Die nimmt halt natürlich, die kann niemand ernst nehmen, weil das halt, weil das eben bedeuten würde, dass man halt Krieg führen müsste gegen die Hezbollah und dazu ist natürlich auch in Europa niemand bereit. Also mal abgesehen davon, dass es auch fragwürdig ist, ob die das schaffen würden, wenn es die israelische Armee nicht schafft. Also dass die da, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung haben in dieser Art des Kampfes dort. Und ja, insofern, und genau ein Punkt noch, wo man es gerade mit Frankreich gesehen hat, also Macron, der ja gerade in Syrien war, vor, ich glaube, 2 Wochen war das, und der sich da sonst auch immer wieder so als jemand aufspielt, der dann in Libanon da den Frieden bringen könne und auch halt mit der Hezbollah verhandeln könne. Die Hezbollah hat dann, ja, während er dort zu Besuch war, haben dann halt, also nicht in seiner Nähe, so 200 Meter entfernt von Macrons Hotel, dann 2 Sprengsätze explodieren lassen. Das galt natürlich nicht unbedingt Macron, die kommen da nicht ran an den. Da ist natürlich dann die syrischen Sicherheitskräfte in den Sicherheitsring drum gezogen. Aber die wissen natürlich auch genau, Macron ist zu Besuch, ist der erste große, wichtige europäische Staatschef, der dort zu Besuch ist in Damaskus. Und die wissen genau, wenn da 2 Sprengsätze hochgehen, dass natürlich alle Medienberichte davon dominiert werden sein werden, dass Bomben während der französische Staatspräsident zu Besuch ist. Und das ist auch aufgegangen, dieses Kalkül. Und das zeigt eben, wie sehr sich, glaube ich, halt die Europäer dann eben auch damit verschätzen, wenn sie halt glauben, dass sie da irgendwie ein großes Wort mitzureden hätten im Libanon, wenn es darum geht, die Hezbollah zu entwaffnen.
Also generell sollten westeuropäische Staatschefs sollten sich einfach generell raushalten aus globaler Politik. Das wäre ein Segen, also nicht nur für den Nahen Osten.
Zumindest vielleicht sich halt irgendwie die Frage stellen, wenn man halt, also Merz, der ja dann auch so jemand ist, der da wirklich innerhalb von 24 Stunden seine Meinung halt immer wieder ändert. Also hat ganz am Anfang, also noch bevor dieser Militäreinsatz begonnen hat, sprach er davon, wahrscheinlich unter dem Eindruck der 40.000 Toten im Iran, sprach er davon, dass wir die letzten Tage dieses Regimes erleben würden. Das ist eine sehr mutige Aussage und sehr prophetisch sich gebender Bundeskanzler. Dann beginnen diese Militärschläge, dann erzählt er erstmal, das sei nicht unser Krieg, was natürlich schon auf viele Weisen irgendwie falsch ist. Also zum einen, wenn das so normativ ist, halt so dieses, sich dann hinzustellen, den engsten Verbündeten USA da erstmal wieder so vor den Kopf zu stoßen, was er auch dann im Nachhinein noch mehrmals geschafft hat, nachdem er noch vor irgendeiner Schulklasse dann erstmal noch erklärt hat, dass die USA gedemütigt würden. Und zwischendurch eben dann, wie gesagt, dann wiederum erklärt, dass natürlich dieses Regime furchtbar sei. Und ja, wie gesagt, immer wieder dann halt die Betonung der Europäer und auch von Merz, das sei nicht unser Krieg, was natürlich auch insofern Unsinn ist, weil in Teheran sieht man das halt ein bisschen anders. Also die sehen durchaus, in deren Sichtweise sind wir durchaus Kriegspartei. Das ist eben auch daran festzumachen, dass die hier Info-Ops in Europa durchführen, dass die Dissidenten nachstellen, dass sie hier versuchen, wie auf den Präsidenten der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, Mordpläne gegen ihn zu schmieden und so weiter. Also für die ist ganz klar, selbst unabhängig davon, ob manche europäischen Staaten haben ja ihre Infrastruktur für US-amerikanische Logistik zur Verfügung gestellt, also vor allem in Osteuropa, Rumänien hat das zum Beispiel, andere haben es verweigert, also wie Spanien zum Beispiel unter dem, also der tatsächlichen antisemitische Regierung hat, aber in jedem Fall, also mit Ausnahme Spaniens und Irlands wahrscheinlich, betrachtet Teheran Europa sowieso als Feind und als Kriegspartei. Insofern ist diese Aussage, es ist nicht unser Krieg, also eben in mehrfachem Sinne sinnlos und spricht dafür, dass die Europäer eben wirklich noch nicht begriffen haben, was da eigentlich vor sich geht und was man eben alles tatsächlich einreißt damit, dass man halt den engsten Verbündeten USA dann eben in einer solchen Situation brüskiert, statt ihm zu helfen. Also und wie gesagt, wir machen ja keine Politikberatung, aber an Merz Stelle zu sagen, so kurz danach, das ist nicht unser Krieg, wir halten uns hier raus, Trump so zu brüskieren, statt zu sagen, naja, wir schicken vielleicht irgendwie so einen Seefernaufklärer, den wir da eh irgendwo rumstehen haben, in Djibouti oder irgendwo, schicken den mal hin, der knipst halt ein paar Fotos. Das wäre ja als symbolischer Beitrag, egal was es hilft, wäre das, glaube ich, in Washington schon sehr gut angekommen. Oder halt eben dann Minenräumboote, die man dann halt zumindest erstmal, mittlerweile sind sie ja da, jetzt sind sie gerade wieder wegverlegt worden. Also alles solche symbolischen Hilfen hätten ja, glaube ich, schon einfach auch gezeigt, man steht an der Seite der USA. Das hätte man dann halt auch dem iranischen Regime signalisieren können. Aber so ist eben klar, dieses Herumschangieren, also wie gesagt, ich meine gar nicht die offene Kollaboration wie von Sanchez, sondern halt eben dieses mal so von Merz, das wird eben als ganz klar als Schwäche ausgelegt. Also kann es ja auch gar nicht anders.
Naja,
ich war in der iranischen Botschaft tatsächlich meiner Veranstaltung mit dem Botschafter. Ich weiß gar nicht, warum die mich reingelassen hatten, aber war so eine Hintergrundrunde und dieser Botschafter, der war auch, sprach die ganze Zeit davon, dass das Regime halt nur Frieden wolle, unfair angegriffen wurde und dergleichen. Und ich habe dann halt eben natürlich auch ein paar Fragen, kritische Fragen gestellt, woraufhin er total aus der Haut fuhr. Und dann eben auch nochmal in ganz klarer Weise sagte, dass also als es um das ballistische Raketenprogramm ginge, da führe überhaupt keinen Weg dran vorbei, dass Iran braucht das zur Selbstverteidigung. Und der war da sehr, sehr, sehr deutlich. Und insofern, also das ist ja, wie gesagt, nur der Botschafter, der sollte ja hier eigentlich noch eher, er ist nicht irgendein Revolutionsgardist, sondern der spricht im Hintergrund mit dem Journalisten, der hätte sich auch ganz anders also einfach äußern können. Da gab es keinen Grund für den, dass er da so ausrasten musste, wenn er das nicht tatsächlich glauben sollte, also nicht tatsächlich aus Überzeugung sozusagen gesprochen hat. Der hätte ja auch versuchen können, einfach ein bisschen besser verpackten, bisschen besser verpackten Anti-Amerikanismus, womit er hätte wahrscheinlich auf Unterstützung anderer Journalisten erzählen können, aber das war gar nicht der Fall. Der da einfach wirklich ganz plump seinen ressentimentsfreien Lauf gelassen. Und ich glaube, das zeigt schon, wie dieses Regime halt auch weiter tickt und dass tatsächlich in den, zumindest in der deutschen Spitzenpolitik, das nicht angekommen ist. Wo es angekommen ist, interessanterweise ist bei den, oder nicht interessanterweise, sondern das weiß man schon, dass bei den Behörden das ist eine deutlich realistischere Einschätzung. Ich habe im BfV, also im Verfassungsschutz, vor einigen Wochen gesprochen über die Bedrohung über die Bedrohungslage durch das iranische Regime speziell, weil mich interessiert hat, Deutsch-Iraner, die in gar nicht so geringer Zahl nach den ersten Angriffen in den Iran gegangen sind, um da ihre Solidarität zu bekunden. Da gibt es dann halt so ein paar Leute, die aus den, die so eher so fürs Grobe zuständig sind, so aus dem Umfeld des ehemaligen, mittlerweile beschlossenen Islamischen Zentrums Hamburg, die da sich auf den Weg gemacht haben, im Iran dann mit Waffen ausgestattet wurden, Propagandavideos aufgenommen haben und dann eben auf Deutsch da erklären, warum sie da den Iran verteidigen. Und das ist natürlich schon etwas, was, also das BfV, die haben die natürlich auch auf dem Schirm, weil das Leute sind, die militärische Ausbildung erhalten haben, die mit im Iran sozusagen dann nochmal mehr indoktriniert wurden, wenn das überhaupt möglich ist, als sie dann hier waren und die möglicherweise irgendwann wieder zurückkehren. Bei einigen ist es tatsächlich auch so, die sind mittlerweile wieder zurückgekehrt, Das heißt, die waren im Iran während dieser ersten Kriegsphase und sind jetzt wieder in Deutschland. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, was das halt eben auch nochmal für die Sicherheitslage hierzulande bedeutet. Also da sind Leute dabei, die kommen so aus dem postkolonialen Milieu, aus dieser ganzen Party-Solidaritätsszene, solche Gestalten, die also vorher hier gegen Juden gehetzt haben und jetzt für einige Propagandaauftritte dann einige Wochen da in Teheran waren, während da die Militärkampagne lief und jetzt zurückgekommen sind. Da sind schon bedenkliche Entwicklungen dabei. Da sind Leute dabei, die auch dann in einem Fall hatte ich es gesehen, der hat halt auch dann aufgerufen dazu, dass man doch so im Dachverband, also Deutschland, Österreich, Schweiz, dass man sich doch da mal gegenseitig unterstützen müsste, so die Iraner, die exil-iranische Community, die da lebe, um sich zusammenzuschließen, zu netzwerken und sich zu überlegen, wie man das Vaterland verteidigen könne. Das könnten auch kleinere Sachen sein. Jeder könne seinen Beitrag leisten, egal wo er sei. Das ist natürlich schon eine Aufforderung, die kann man halt, wenn man sich damit länger beschäftigt oder wenn man auch in den Sicherheitsbehörden ist und ein bisschen vorsichtiger ist, dann kann man da, glaube ich, durchaus auch einen Aufruf zur Gewalt daraus ablesen.
Ja, das könnte man tun. Wie gesagt, du hast gerade schon gesagt, aus dem trifft man hier ja auch ein linkes Milieu, was mittlerweile völlig außerhalb von Zeit und Raum lebt und sich teilweise offen solidarisiert mit dem iranischen Regime, oder es werden die Flaggen des iranischen Terrorregimes geschwenkt. Genau, und das sind
das ist tatsächlich auch eine sehr große
autochthone deutsche Linke, ne, die sich
einmal diese Szene, die sich halt nach dem 7. Oktober nochmal deutlich radikalisiert hat und die am Anfang der hauptsächlich mit Pali-Flaggen rumgelaufen ist und die jetzt aber immer wieder auch Flaggen des iranischen Regimes. Ich habe so im vergangenen Jahr war das, glaube ich, so eine Riesendemo, als es halt während des 12-Tage-Kriegs, wo dann, glaube ich, ich weiß nicht, 70.000, 80.000 Leute in Berlin auf der Straße waren. Ich habe mir das halt auch aus der Nähe angeschaut und es war schon ein sehr heterogenes Publikum. Also da hast du halt die klassischen Mullah-Anhänger gesehen unter diesen Flaggen. Du hast aber auch gesehen, junge, augenscheinlich linke Leute, die besonders grotesk eben eine junge Frau, die dann auch noch so einen Stoffbeutel um hatte mit dem Slogan drauf Women Life Freedom. Und die lief unter so einer iranischen Mullah-Flagge. Und das ist so etwas, da weiß man dann, das heißt, dieser Wahnsinn dann halt im Endstadium angekommen. Also das ist halt offensichtlich für die überhaupt kein Widerspruch. Und niemand hat sich da auch daran gestört. Niemand fand das skurril offensichtlich in dieser Szene da, außer mir. Und ich glaube, da ist tatsächlich auch nochmal ein enormes Risiko einer weiteren Radikalisierung. Gerade wenn die merken, dass das Regime tatsächlich fällt, dann radikalisieren sich da einige Leute ja auch nochmal weiter. Und dann ist es eben so, dass das Regime ja auch noch Ressourcen eben hat. Das BfV meinte in seiner Einschätzung, dass sie glauben, dass ein Waffenstillstand tatsächlich insofern gefährlicher wird, weil das Regime dann mehr Ressourcen wiederum dafür hat, sich dem Ausland zuzuwenden oder diesen Schauplätzen im Ausland. Und dann eben irgendwelche Leute hier angeworben werden können, wie man es bei dieser sogenannten HI-Kampagne schon gesehen hat, also dass die von dem irakischen Hisbollah-Kader, von der irakischen Hisbollah, der quasi über Telegram versucht hat oder in einigen Fällen auch erfolgreich war, Leute anzuwerben, um Anschläge auf Synagogen oder andere jüdische Einrichtungen zu begehen in Europa. Sieht, da ist ein Rekrutierungspool vorhanden an Leuten, die Anschläge sind. Und wenn man, wie gesagt, eben die linke oder linksislamische Szene sieht in Deutschland, wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern in Westeuropa, dann ist da ein enormes destruktives Potenzial vorhanden, was von einem staatlichen Apparat natürlich nochmal mit ganz anderen Ressourcen dann ausgestattet werden kann, mit ganz anderen Training versehen werden kann. Also ich glaube, dafür in den Sicherheitsbehörden wird man wahrscheinlich viel zu tun haben in den nächsten Monaten.
Ja, das befürchte ich auch, aber das bringt mich zur nächsten Frage, nämlich, weil die Proteste, die Ende letzten Jahres im Iran ausbrachen, die sehr, sehr, sehr groß waren und das Regime ja tatsächlich zumindest für ein paar Tage in so eine gewisse Bedrängnis brachten, die entzündet sich ja vor allem an der katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Und einer der Gründe, warum das Regime tatsächlich so ein bisschen ins Wanken geriet, war, weil sich zum ersten Mal in großer Zahl sogenannte Basaris an den Protesten beteiligten, beziehungsweise sogar ausschlaggebend waren. Weil das ist eigentlich der als eher konservativ geltende Mittelstand. Und wenn es dem wirtschaftlich scheiße geht, und dem geht's wirtschaftlich scheiße im Iran, dann ist das tatsächlich, das kann das oft ein Kipppunkt sein. Und das bringt mich natürlich zu der Frage, weil das Regime ist, es hat schon bei der Niederschlagung der Massenproteste unglaubliche Manpower einsetzen müssen, um die tatsächlich so brachial niederzuschlagen, wie es schlussendlich getan hat. Aber jetzt einen Krieg zu führen, das ist ja irrsinnig teuer. Jeder weiß natürlich, dass dem Regime im Endeffekt die Bevölkerung, die Eigenbevölkerung scheißegal ist. Das ist eine Manövriermasse, um halt diesen apokalyptische Endzeitstadium, damit eben der verborgene Mahdi auftaucht. Das ist ja das eigentliche Staatsoberhaupt des Irans. Also diese apokalyptische Endzeit ist ja eigentlich das, was das Regime will. Und jeder Demonstrant, auch wenn er Iraner eben ist, der sich dann dem Regime in den Weg stellt, ist ein Feind des Regimes und dann kann man dementsprechend auch wirklich Zehntausende von Menschen einfach bedenkenlos umbringen. Das nimmt das Regime alles in Kauf, aber trotzdem frisst das ja alles sehr viel Geld. So. Und da ist halt die Frage, die Bevölkerung hungert dann weiter, hat nichts zu essen, denen geht es wirtschaftlich schlecht und das Regime nutzt die Kohle, um das halt in Waffen zu stecken, um halt einerseits die Luftschläge der Amerikaner, um denen vorzubeugen oder die abzuwehren, andererseits aber auch weiterhin, um die Proxys zu finanzieren. In Europa, wie aber auch im Nahen Osten. Wie gesagt, das verschlingt alles irrsinnig viel Geld. Das ist ja, also wenn du halt nichts erwirtschaftest, dann kannst du eigentlich sowas auch nicht dauerhaft aufrechterhalten. Das ist ja immer auch der andere große Faktor, dass das einfach ähnlich vielleicht wie in Russland. Also wenn du halt auf Dauer einfach diesen Krieg nicht mehr bezahlen kannst, weil es eine wirtschaftliche Katastrophe ist, dann kann das eben auch zum Zusammenbruch eines Regimes stürzen.
Naja, aber weder in Russland noch im Iran sind die Regime bis jetzt zusammengestürzt. Also ich glaube, da muss man halt immer ein bisschen vorsichtig sein, zu schauen, wie weit wie sehr die Leidensfähigkeit der Bevölkerung strapaziert werden kann. Iran ist natürlich seit Jahrzehnten mit Sanktionen belegt. Die wirtschaftliche Lage war da, glaube ich, in den letzten Jahren nie besonders rosig. Und das Regime hat es immer mal wieder geschafft. Es gab ja immer wieder Proteste, die, ich glaube, man kann das auch gar nicht so einfach trennen mit dem, dass man sagt, naja, die einen hier, die wollen jetzt Freiheit, den anderen geht es nur um die wirtschaftliche Verbesserung ihrer persönlichen Lebenslage oder so. Ich glaube, das hängt ja auch beides schon eng miteinander zusammen. Deswegen finde ich es immer ein bisschen so schwierig zu sagen, naja, jetzt kommen die Basaris irgendwie und ob die, die machen das lediglich aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Also,
nein, aber das ist ja der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ne?
Auch schon. Ja, die haben halt, ich tue mich immer ein bisschen schwer, da so eine klare Trennlinie zu ziehen zwischen denen, was manchmal so ein bisschen holzschnittsartig, da gibt es dann die gut ausgebildeten Studenten in Teheran und das sind die wahren Oppositionellen. Und wenn aber die Lkw-Fahrer in Mashhad oder ich weiß nicht wo, streiken, wie es halt vor ein paar Jahren der Fall war, dann sieht man das sozusagen nicht als legitimen Ausdruck des Protests an. Doch, das ist es eben auch, weil genau diese Misswirtschaft, diese Korruption, die Ausbeutung, die es da halt in weiten Teilen des Landes gibt, das ist eben integraler Bestandteil dieses Systems und dagegen zu protestieren, ist halt eben völlig legitim und das halt einfach nur sozusagen die Verbesserung der eigenen wirtschaftlichen Situation ist auch ein sehr, sehr guter Beweggrund, gegen ein Regime zu protestieren. Insofern würde ich das gar nicht so sehr so trennscharf machen. Aber die Frage ist eben tatsächlich, ob das halt dazu führt, dass das Regime stürzt und dass es eben bisher, also in Russland, wie gesagt, da gab es ja diese Massenproteste, gibt es ja gar nicht. Die gab es halt Anfang 2022. Dann wurden diejenigen, die es gemacht haben, wurden weggekerkert. Und seitdem gibt es eben keine Massenproteste mehr. So wie im Iran, wo es das ja halt ja irgendwie jedes Jahr halt irgendwie mehrere größere Protestwellen gab. Aber wie schon eingangs gesagt, keine Ahnung, ob das zu einem Niedergang des Regimes führt, ob das halt, das Regime hat es in den letzten Jahrzehnten immer wieder geschafft, dass es trotz dieser Sanktionen, die gegen sie verhängt wurden, immer wieder an Ressourcen, an Dividenden rangekommen ist. Sie haben es immer wieder geschafft, dass ich mit jemandem gesprochen, der diese Ölverkäufe analysiert, das wird nicht mehr staatlich vorgenommen seit einiger Zeit, also sozusagen in den Händen des Regierungsapparats, sondern das Öl, was jetzt verkauft wird, wird zum großen Teil direkt von Scheinfirmen der bewaffneten Organe verkauft. Also das heißt, die Armee, die Revolutionsgarden und was da halt nach sonst so alles rumspringt, die haben halt jeweils einen Anspruch auf einen gewissen Teil des Öls und die organisieren dann den illegalen Verkauf dieses Öls, dieses sanktionierten Öls dann an zu 90% an China eben eigenständig. Und das geht schon eine ganze Weile so. Und dennoch ist es eben so, dass halt die Bevölkerung ja, auch wenn das eben, wie gesagt, die Haupteinnahmequelle ist, eben doch nicht oder da eben doch noch über die Runden kommt, trotz aller wirtschaftlichen Missstände, die es da gibt.
Na gut, dann wenden wir uns nochmal den Proxys zu, weil noch hat das Regime ja zumindest so viel Geld, um halt weiterhin Houthis, Hamas, Hisbollah, Islamischer Dschihad und auch im Irak gibt es ja auch Milizen. In Syrien, sagtest du, gibt es auch noch so pro-iranische Milizen, Rest der Hisbollah? Wie ist die momentan die Lage im Libanon? Ist ja so, dass genau Hisbollah ist arg geschwächt, aber durchaus noch kampffähig.
Also in Syrien im Untergrund, ne? Also die sind halt im Untergrund aktiv. Die haben da halt noch Schmugglernetzwerke und versuchen halt immer wieder auch über diesen, also vor dem Sturz des Assad-Regimes 2024, Ende 2024, hatten die ja diese bequeme Landbrücke, worüber die Hisbollah versorgt werden konnte. Die ist jetzt weggefallen. Aber es gibt natürlich immer noch Versuche, Waffen an die Hisbollah zu schmuggeln, des Regimes. Und da hast du dann halt die syrischen Sicherheitskräfte veröffentlichen da so jede Woche irgendwie immer mal so einen größeren Fang, wo sie dann halt irgendwie Schmugglerware abgefangen hatten. Also jetzt auch wieder irgendwie hunderte FPV-Drohnen, die da an die Hisbollah gehen sollten und die dann abgefangen wurden. Also die sind, also daran sieht man, dass das Regime weiterhin tatsächlich erhebliche Mittel an seine Proxys transferiert. Und eben da eben vor allem an die Hisbollah, weil das halt, also wie gesagt, der Begriff Proxy da eigentlich nicht so richtig zutreffend ist, weil das halt irgendwie noch eine Distanz irgendwie simuliert. Eigentlich ist das halt, die Hisbollah ist eigentlich ein integraler Bestandteil des iranischen Regimes. Aber es zeigt eben, dass die noch über genügend Ressourcen verfügen, um da halt eben den Kampf auch an dieser Front da weiterzuführen. Genau.
Ja, wie ist denn die Lage im Libanon eigentlich mit der Hisbollah? Weil jetzt der amtierende libanesische Ministerpräsident ist ja durchaus gewillt, gegen die Hisbollah auch vorzugehen, ne?
Der Präsident Aoun. Was heißt gewillt? Er steht halt sozusagen vor dem Problem, dass er halt wahrscheinlich, also er ist selber Militär, aber dass er einen großen Teil seiner Sicherheitskräfte nicht vertrauen kann, was das angeht. Also das hat ja einen Grund, warum die Hisbollah nicht entwaffnet ist. Also zum einen ihre eigene Schlagkraft, aber eben zum anderen auch, dass wahrscheinlich 50% der libanesischen Armee mindestens mit der Hisbollah sympathisieren. Aus den verschiedensten Gründen, entweder wegen familiärer Bande oder weil sie selber vielleicht doch irgendwie auch Mitglied sind in einem, was auch immer für ein Verhältnis zu denen stehen. Mhm. Oder eben auch aufgrund der Tatsache, dass die Hisbollah eben auch einen langen Arm hat im Libanon. Also sie sind halt auch dafür bekannt, dass sie halt ihre Kritiker auch einfach mal in die Luft sprengen oder andersweitig umbringen. Und dann ist es natürlich für jeden, der sich da entgegenstellt, also der Präsident kann das wie gesagt noch machen, der wird noch halbwegs geschützt, aber wenn du dann schon an die, das ist ein sehr kleines Land, wenn du dann an die mittlere oder noch darunter die Ebene gehst, das ist schon ein erhebliches Risiko, dagegen vorzugehen, wenn du weißt, die wissen, wo du wohnst, wo deine Familie wohnt. Insofern steht er eben vor der Herausforderung, da halt die Hisbollah zur Entwaffnung auffordern zu sollen, wie es ihm halt von US-Seite auch nahegelegt wird. Aber er hat halt eben nicht die tatsächlichen militärischen Mittel und es gibt einen Grund, warum, also diese Erkenntnis weiß man natürlich auch in den USA und ist, glaube ich, so der Grund, dass Trump dann halt immer wieder darauf zu sprechen kommt, weil es ja sozusagen die Israelis nicht geschafft hätten und weil es die libanesischen Sicherheitskräfte selber nicht schaffen, dass die syrischen Sicherheitskräfte das machen sollten, dass Syrien das machen sollte. Er sagt halt, dass er bei mehreren Gelegenheiten das immer wieder angesprochen, dass halt Shara, dass der halt, er könnte sich halt, er ist sehr erfolgreich, er könnte das lösen, so dieses Problem. Mich in Damaskus, so die sagen auch, nein, danke, also die haben natürlich nochmal ganz andere historische Konnotationen auch, dass, also der Libanon war ja lange unter syrischer Besatzung und so sehr natürlich die neue syrische Regierung und auch generell die Hisbollah in der syrischen Bevölkerung verhasst ist, weil sie da eben massive Kriegsverbrechen begangen hat auf Seiten des Assad-Regimes gegen die syrische Zivilbevölkerung und da eben jetzt, wie gesagt, auch von der syrischen Regierung bekämpft wird in Syrien, haben die keinerlei Interesse daran, sich an einem Einsatz im Libanon zu beteiligen. Also das halte ich auch für sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Also das Interesse der, oder beziehungsweise die syrische Regierung momentan ist halt eben darauf ausgerichtet, keine Probleme an unseren Grenzen hausen. Also die wollen halt irgendwie einfach nur erstmal Ruhe haben überall. Noch kein... selbst wenn sie insgeheim, also bin ich sehr überzeugt davon, dass sie insgeheim sich natürlich sehr über diese Militärschläge gefreut haben gegen das iranische Regime. Also nicht nur, weil es ihnen eben realpolitisch entgegenkommt, weil das Regime weiterhin versucht, die Regierung in Damaskus unter Druck zu setzen bzw. zu stürzen, sondern eben auch aufgrund der Tatsache, dass das iranische Regime eben auch im Verbund mit der Hisbollah über Jahre da gekämpft hat auf Seiten Assads. Also obwohl sie sozusagen insgeheim da durchaus wahrscheinlich in den USA die Daumen drücken und sich über jeden getöteten iranischen Revolutionskommandeur freuen, ist die offizielle Linie auch, ja, es geht nur mit Frieden und Militärschläge bringen nichts. Und also dass der Glaube, dass sozusagen, dass die syrische Regierung im Libanon einmarschieren würde, um die Hisbollah zu entwaffnen, also der fehlt mir halt irgendwie, auch wenn Trump das jetzt immer wieder vorbringt. Aber er weiß, es gibt ja Überraschungen in der Region, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen.
Überraschungen in der Region gibt es immer wieder. Wir können auch mal zum Schluss nochmal den Blick vielleicht auf die Golfstaaten richten, weil da wissen wir es auch, ne, dass halt die Saudis zum Beispiel auch lieber heute als morgen das Ende des iranischen Regimes herbeisehnen, aber zumindest öffentlich, was so gewisse Verlautbarungen trifft, noch so eine gewisse Äquidistanz dazu einnehmen. Die Vereinigten Arabischen Emirate, du hast es vorhin schon gesagt, die leiden mit am meisten unter den Angriffen des iranischen Regimes, haben sich auch mal zumindest ein bisschen an Militärschlägen auch beteiligt. Bei den Kataris ist es eigentlich sehr interessant, weil auch die wurden ja angegriffen. Wie sieht's denn da eigentlich momentan bei den erdölproduzierenden oder erdölfördernden Monarchien im Nahen Osten aus?
Also da gibt's halt so ein bisschen so ein Split zwischen den Saudis und den UAE. Die UAE sind diejenigen, die sich am stärksten positioniert haben gegen das iranische Regime, eben weil sie am härtesten getroffen wurden und das wahrscheinlich auch am wenigsten mit erwartet hätten, einfach weil sie eben auch viele iranische Ressourcen im Land hatten. Und die Saudis hingegen, obwohl sie auch wiederum getroffen wurden, tatsächlich zumindest ihren offiziellen Verlautbarungen nach sich nicht auf einen Regime-Change sozusagen oder das nicht annähernd so stark kommuniziert haben wie die UAE. Die Saudis waren sogar mit einer Delegation zur Beerdigung Khamenei da, also haben sich auch von ihm da verabschiedet. Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie sie tatsächlich darüber denken oder dass, bin mir sicher, dass sie sich auch freuen würden, wenn das Regime weg wäre. Aber sie sind da viel, viel vorsichtiger, sind da viel weniger engagiert. Katar hat sich auch tatsächlich sehr stark positioniert, zumindest verbal, nachdem sie auch getroffen wurden, obwohl sie eben lange Zeit als Fürsprecher galten. Und auch einige der anderen, was du gesagt hast, erdölproduzierenden Staaten, Bahrain und Kuwait, die ebenfalls schwer getroffen wurden, die haben sich auch deutlich stärker in Stellung gebracht gegen das Regime, als es Saudi-Arabien getan hat. Und dieser Riss, der da durch die Golfstaaten geht, vor allem von den UAE, das hat man auch nochmal gesehen, dass ich glaube, einen Monat nach Beginn der Kampfhandlung oder so und anderthalb Monate danach sind die UAE aus den OPEC ausgetreten, weil sie eben tatsächlich dann, also das ist sozusagen der glaube ich, am klarsten öffentlich vollzogene Bruch mit Saudi-Arabien, also hinsichtlich dieser Iran-Frage. Und also die USA drängen natürlich auch immer die Golfstaaten darauf. Also da gibt es halt auch, zumindest für dem, dass im Hintergrund da auch immer bedeutet, dass man da halt auch abseits von den UAE tatsächlich dann auch enttäuscht ist, was das Engagement dann tatsächlich angeht. Weil natürlich die Golfstaaten am stärksten auch mit darunter leiden, dass sie halt diesen Nachbarn haben. Der iranische Botschafter, als ich gesagt habe, in dieser Veranstaltung, dann der Botschafter in diesem Hintergrundgespräch, der hat auch nochmal so eine sehr subtile Drohung dann abgelassen, hat auch nochmal so erzählt, als es um die Golfstaaten ging, dass die Sicherheit der Golfstaaten und die Sicherheit des Irans miteinander eng verbunden sind. Und wenn die einen nicht in Sicherheit leben können, dann können auch die anderen nicht in Sicherheit leben. Also wirklich so plumpester Mafia-Jargon. Und das hat man eben in den UAE, hat man halt eben die klaren Schlussfolgerungen daraus gezogen. Also da ist, auch wenn ich es nicht ganz öffentlich, nicht öffentlich so sagen, aber ich glaube, für die ist klar, dass es mit diesem Regime keine Zukunft gibt. Die wollen, dass das Regime fällt. Auch wenn sie es selber, die sind einfach viel zu klein da, um das aktiv zu betreiben. Aber für die ist klar, dass, also die wollen dieses Regime weghaben. Mhm. Und wie gesagt, was ich angesprochen habe von den USA, die Enttäuschung mit den anderen Golfstaaten, man hätte sich da, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr Engagement erwartet, auch eben angesichts der Tatsache, dass die USA ja auch ein enormes wirtschaftliches Risiko dort eingehen. Also ein Risiko, sondern sie sind da halt, sie haben da enorm viel ihrer Lenkflugkörper verschossen, die halt auch die auch ein wichtiger Pfeiler sind für die Abschreckung gegen andere, also vor allem gegen China. Da hat man, also ich weiß nicht, was sie da an Tomahawks und Jason verschossen haben und da halt eben auch an Munition für Luftverteidigungssysteme, also so SAT und Patriots, das ist unglaublich teuer, oder auch SM6, ne? Also das ist halt alles so, das wird so alles hingenommen hinsichtlich von Seiten der Golfstaaten, dass man ja sagt, man hat den amerikanischen Schutz, aber ich glaube, auf amerikanischer Seite würde man sich da schon freuen, wenn es da ein bisschen mehr, Unterstützung gäbe. Andererseits ist es natürlich auch so, dass die USA, man darf es auch, glaube ich, nicht komplett vergessen, hat, glaube ich, auch die Gelegenheit gesehen, dieses Regime insofern, selbst wenn der Sturz nicht gelingt, das zu schwächen in einem antizipierten, bevor man sozusagen in einem Konflikt mit China kommt, weil dann eben natürlich noch das Problem ist, wenn es irgendwann zu einem Konflikt mit China käme, dass der Iran dann sozusagen als mindestens Verbündeter Chinas oder halt irgendwie Partner Chinas dann ebenfalls in diesen Konflikt eingreifen würde. Und dann die Belastung für das amerikanische Militär noch mal viel größer wäre. Also schon jetzt ist es ja eben so, dass man halt, dass die Amerikaner große Probleme dabei hatten bei der Abwehr der iranischen ballistischen Raketen und teilweise auch bei der Abwehr der Drohnen, bei der Abwehr der Drohnensysteme. Und das eben in einem antizipierten Konflikt mit China sich nochmal, da wäre das Problem nochmal viel, viel größer eben, weil dann halt die Munitionsbestände sich noch viel schneller leeren würde. Und so hat man halt zumindest erstmal die iranischen Bestände an ballistischen Raketen zumindest erstmal deutlich dezimieren können. Das, das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen.
Okay. Ja, das Geschehen bleibt dynamisch, ne?
Ja, schön,
kann man so sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Also das kann ja auch morgen alles schon wieder anders aussehen. Also das ist alles nicht so valide gerade, ne? Genau. Schauen wir einfach mal. Regelmäßige Updates dazu gibt es dann entweder mit dir oder mit Florian Markel. Oder man folgt einfach MenaWatch zum Beispiel oder deinem Twitter-Account, den ich hier auch verlinken werde. Und hofft dann, dass weiterhin auf einen Zusammenbruch dieses elendigen Regimes, weil die Welt wäre eine bessere. Ein anderes Schlusswort habe ich jetzt nicht. Ich danke dir, Björn. Ne? Immer interessant, deine Analysen und deine Einschätzung und dein Know-how. Ja, in dem Sinne, schönes Wochenende und wir hören uns demnächst wieder.
Gleichfalls. Mach's gut.
Ciao, ciao.